Guten Abend und herzlich willkommen im Radio BO Kirchenfenster. Heute über die Perlen vor Hoffnung. Wir reden mit der Christine Gertsch über ihre Lebensgeschichte. Über die vielen Tränen, die sie in den letzten Jahren wegen mehreren Hirnblutungen bei ihrem Mann hat vergossen. Und darüber, warum aus diesen Tränen Perlen geworden sind. 3 Hirnblutungen hat ihr Mann gehabt und mit jeder ist der Zustand von ihm schlimmer geworden. Und Christine hat sich ohnmächtig gefühlt.
Seit das erste Telefon ist so viel einfach auch Schlimmes und Schreckliches passiert. Und so wie zu merken, ich bin eigentlich total dem Ganzen lahmgelegt, eigentlich in diesem System. Es passiert einfach mit mir, was soll passieren. Es ist so wie, ich habe es nicht im Griff. Und aus dem raus, so wie, Gott, du musst schauen. Jetzt musst du schauen.
Der Glaube an Gott war ihr also wichtig und hat ihr Kraft und eine Perspektive für die Zukunft gegeben. Genau mit dem möchte sie heute andere in schwierigen Lebenslagen ermutigen und hat ihr eigenes Schmucklabel gegründet, Perlenart. Sie verkauft Perlenketten, die Hoffnung machen sollen. Ich freue mich auf das Gespräch und dass du mithörst. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Christine Gertsch. Schön, dass du da bist. Du hast ganz eine spannende Geschichte zu erzählen. Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es mal ein bisschen kleffeln auf dem Tisch oder so, dann ist das wegen deinen Armbändeli, Armkettel. Du hast da ganz viele Kräuel, Kettel am Arm und aus einem guten Grund.
Ja.
Die hast du selbst gemacht, gell? Was bedeuten die dir?
Ja, die bedeuten ganz viel für mich. Es ist nicht einfach ein Schmuck. Ich mache jedes Kettel von Hand selber und muss sie ein bisschen anschauen. Ich liebe jedes einzelne Kettel.
Sie sind sehr schön.
Ja, ich lege sehr Wert auf Qualität. Also brauche ich echte Natursteine und hochwertige Materialien wie Perlen und Edelstahl. Einfach ein bisschen Sättig, so ein bisschen hat. Und ich lege den Wert drin, einen persönlichen Wert, eigentlich in jedes Kettchen. Vielleicht ein Traum, den ich noch gerne hätte, dass er in Erfüllung geht. Oder ein Wunsch oder ein Durchbruch, den ich schon geschafft habe. Wo ich so wie mit dem Kettel so wie sage, hey, yes, ich habe es geschafft. Oder ja, ich gehe für den Traum. Und wenn ich sie trage, werde ich immer wieder daran erinnern. Das ist so ein Hoffnungsträger. Es ist nicht nur ein wunderschönes Kettel, sondern auch so ein Hoffnungsträger.
Und ja. Du machst jetzt die Kettel nicht nur für dich, also zu deinem eigenen Schmuck, sondern du hast mit dem eine Firma gegründet.
Ja, genau. Das ist eine Firma, die heisst Perlenart. Das ist mein Small Business und ich habe so eine Leidenschaft. Ich habe von Anfang an gebrannt dafür, hey, ich gründe ein Label, ich mache es richtig und habe das alles selber aufgebaut mit Webshop und allem und Logo und ja, ich habe alles, was so dazugehört. Genau.
Und das ist ja mega eng verknüpft auch mit deinem eigenen Leben, mit deinem eigenen Erleben, weil es so Erlebnisse hat, wo du das auch gebraucht hast, oder? Sachen, wo du dich daran festhalten, Hoffnungen und Träume, wo du dich daran kannst festhalten, weil du mit deinem Mann zusammen sehr schwierige Zeiten erlebt hast und auch immer noch erlebst. Das hast du mir vorhin gesagt, es ist wieder recht herausfordernd im Moment.
Ja, genau.
Aber bevor wir dort von deiner Geschichte mit deinem Mann ein bisschen mehr hören, erzähl uns doch ein bisschen ganz noch vorher. Wer bist du? Wie bist du aufgewachsen? Von wo kommst du?
Ja, genau. Also ich bin Christine Gertsch. Ich werde jetzt gerade 35. Wahnsinn. Ich habe einen Bruder, also wir sind echt zu zweit aufgewachsen. Im Bernbiet, also wir waren immer in Bern in der Region daheim. Und habe sehr behütete Kindheit gehabt. Ich selber habe schon so, ich habe einfach nie so ein einfaches Leben gehabt, sagen wir. Ich habe mit Nierenproblemen gestartet, als ich auf die Welt schon operiert wurde. In der Schulzeit bin ich eigentlich häufig gemobbt worden, also ich hatte schwere Zeiten gehabt. Bin dann auch versetzt worden, noch in der Oberstufe in eine andere Schule, wo es einfach schwer war. Aber ich wusste, ich kann heimgehen zu meinen Eltern. Ich bekomme dort immer wieder die Identität zugesprochen, wer ich bin und dass ich wunderbar bin. Ja, einfach so, wie ich bin, dass ich gut bin und dass sie mich lieben. Und die haben mich immer wieder ein bisschen aufpäppeln, weil ich einfach in der Schulzeit es wirklich nicht einfach hatte.
Es ist aber nur erstaunlich, dass du sagst, du hast eine behütete Kindheit gehabt, also im ersten Moment, weißt du?
Ja.
Und nachher hast du aber eigentlich so viel durchgemacht.
Ja, für mich war das so die Basis, halt so das Elternhaus, so das Heimkommen. Das war für mich das Behütete. Also ich habe dank dem, dass ich wirklich Eltern hatte, also die sind immer noch geheiratet, die feiern jetzt 38-Jährige, ist wahnsinnig. Sie sind so ein Vorbild für mich. Und ich konnte mir heimkommen, egal, ob es schwierig war. Und habe wirklich die Liebe bekommen, die mir halt einfach in der Schulzeit genommen wurde und einfach schwer hatte. Ja. Mhm. Aber ich habe schon so das Gicho sehr behütete im Vordergrund. So, weil ohne das weiss ich auch nicht, wie es wäre. Ja.
Dann hast du die NMS gemacht. Das ist hier in Bern neue Mittelschule, oder?
Ja, genau.
Und wie ist es nach der NMS für dich beruflich weitergegangen?
Ich habe FAG gelernt, also Fachfrau Gesundheit. Also ich habe noch BMS gemacht, noch ein Jahr. Berufsmaturität, so in Richtung Sozialgesundheit. Eben dann habe ich das Pflegerische gestartet mit VG und das war dann so ein neuer Lehrgang eigentlich. Ich wurde angefragt, ob ich noch Pflegefachfrau machen möchte. Und irgendwie habe ich mich nie so gesehen, so voll so als Pflegefachfrau. Aber habe mich dann entschieden, Richtung Sozialpädagogin und habe das noch gemacht.
Mhm.
Anschliessend.
Und was hat dich an dem angezogen, an diesen sozialen Berufen für Gesundheit?
Ich liebe Menschen und ich liebe den Tiefgang, wenn man mit Menschen unterwegs sein kann, sich begleiten durch herausfordernde Situationen und wirklich so das dran sein. Also jetzt auch im Privaten, das könnten auch alle Jungs schreiben von mir, so die oberflächlichen Gespräche. Ja, das echt, klar gehört das auch dazu, aber ich habe das echt nicht gern, das bin nicht ich. Mhm. Ich tue sehr gerne Leben teilen und klar, jetzt im Professionell oder beim Arbeiten war es mehr gewesen, so, wirklich mit Leuten unterwegs sein und sie trainieren zu unterstützen, mit ihnen Ziele zu vereinbaren, dran zu sein, nachher zu fragen, wie es geht, was brauchst du noch dafür. Einfach so, dass wirklich dran sein mit den Leuten, das ist einfach für mich sehr eine grosse Erfüllung. Ja.
Mhm. Und du hast, glaube ich, schon recht gleich mal die Mann lernen kennen, oder?
Ja, genau.
Wie ist denn das gekommen?
Ja. wir haben uns, also ich war noch 15 gewesen, als wir sie kennengelernt haben. Das war eigentlich so ein bisschen Anfangslehr gewesen. Mhm. Hat eine Kollegin, die wir zusammen die Lehre gemacht haben, gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt ziehen. Ich nehme dir noch eine Schneibe mit. In diesen Worten hat sie es gesagt.
Schneibe? Eine Schneibe. Was ist eine Schneibe?
Ja, ein heisser Typ.
Das habe ich noch nie gehört.
Oh, Schneibe. In diesen Worten eine Schneibe.
Okay.
Ja, einfach ein cooler Typ, oder? Mhm. Und dann so, ja, okay, gut. Und dann ist eben der Pascal, also sie hat mit dem den Pascal gemeint. Dann ist der Pascal gekommen. Und ich glaube, ich habe ihn dann ein bisschen überfahren. Ich habe ihn ja nicht gekannt und habe ihm dann schon 3 Küsschen gegeben. Also echt zur Begrüßung, ich weiß auch nicht. Wir haben schon manchmal über das noch in die Schnache geredet. Ich glaube, er hat so gedacht, okay, was läuft mit denen? und dann haben wir einen ganz coolen Abend gehabt dann. Und er hat dann den Lohn gemacht. Wir haben alle so einen Drink bestellt und mit Einschürfeln drin. Und er hat den ganzen Abend irgendwie mit diesen Einschürfeln doof da und ich Witze gemacht. Und ich habe es irgendwie lustig gefunden. So hat es eigentlich angefangen.
Mhm.
Aber ich behaupte, ich habe nicht von Anfang an gefunden, cool, den muss ich unbedingt haben. Aber bei Best Moments habe ich sicher von Anfang an das Gefühl gehabt.
Mhm.
Also okay. Wir sind da immer noch nicht so einig.
Und er? Er hat es auch von Anfang an das Gefühl gehabt?
Nein, nicht unbedingt. Nein.
Und wie ist es dann nachher gekommen, dass er beide gefunden hat?
Hey, wir haben uns mega so auf dem Kollegialen, also so auf dieser Ebene verstanden. Wir hatten ähnlichen Humor. Wir haben es mega gut miteinander gehabt. Wir haben herausgefunden, wir finden beide Musik mega cool. Wir haben uns dann schon immer, also wir haben uns dann getroffen gehabt, regelmässig. Wir haben abgemacht, nicht mit so in dieser Gruppe, sondern echt zu zweit. Sie haben uns gezogen oder durch die Stadt gelaufen. Oder, ja, einfach uns getroffen. Mhm. Und dann sind natürlich dann schon die Gefühle gekommen bei mir. Ja, gleich dann auch recht schnell, ja.
Mhm.
Ja, er hat mir schon sehr gefallen.
Hast du ihm es gesagt?
Ich glaube, er hat es auch ein bisschen gemerkt. Also es ist so wie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihm so wirklich gesagt habe, aber ich glaube, er hat es auch gemerkt. Hat dann eben eigentlich dann auch gesagt, wir haben es im Herbst kennengelernt. Was war das? Im 6. 2006 haben wir es kennengelernt. Und er im Winter hat er so gesagt, er hat einfach wie noch nicht so Energie für eine Beziehung und so. Er will mir dann nicht irgendwie falsche Hoffnungen machen. Weil er war vorher in einer Beziehung, also in einer kurzen.
Mhm.
Ja. Und er war es wie neu gewesen. Und für mich war dann schon ein bisschen eine Welt zerstört gewesen. He? Weil ich habe mich so verliebt in den. Ich kann mich noch erinnern an ein Geburtstagsfest, wo wir im Herbst waren und er ist näher oben ohne neben mir gelegen haben und wir haben nebeneinander gefuselt und ich bin fast durch. Ich kann mich noch so gut erinnern, so als Teenager. Ja.
Und was hat dich so fasziniert an ihm?
Er war so ein positiver Mensch gewesen, also immer noch. Also So locker, so unkompliziert, gerade raus, mega fröhlich, eben so positiv einfach. Er hat immer gelacht, er war immer gut gelaunt und hat mich selber auch immer so, er hat mir einfach gut getan, von Art her. Mhm. Ja, und ich gerne mit ihm Zeit verbracht, ja. Wir haben immer verstanden, wir haben immer Zeug gehabt zum Reden. Manchmal triffst du ja Leute, und du manchmal weißt fast nicht, was sollst du reden, oder so komisch. Mhm. Aber wir haben immer geredet. Es hat, unser Gesprächsstoff hat nie aufgehört.
Und mit wie alt bist du es gewesen, als ihr dann wirklich zusammengekommen seid, als ihr gefunden so, jetzt starten
16.
Wir. Ah, 16? Also, das ist ja nicht lang gegangen.
Ein halbes Jahr später sind wir dann gleich zusammengekommen.
Aha.
Ja, nein, so lange ist es auch nicht gegangen.
So ja. Eine richtige Jugendliebe in dem Fall.
Eine mega Jugendliebe, ja. Ja, und ich bin dann regelmässig in die Kirche gegangen, auch am Sonntag. Mhm. Und habe ihn manchmal mitgenommen. Und er ist dann eigentlich auch immer wieder gekommen. Also er ist auch immer wieder in die Kirche gekommen. Das war dann auch etwas, was ich so verbunden hat. Aber er ist selber nicht im Glauben irgendwie aufgewachsen. Ihm hat es auch nicht gross etwas gesagt. Mhm. Aber er ist einfach mitgekommen. Ja.
Das heisst, du bist im Glauben aufgewachsen. Das war vielleicht ein Thema gewesen.
Ja, genau.
Okay.
Das war sehr Thema gewesen, aber in der Freiheit drin. Nicht so in einem Zwang. Du musst glauben, sonst kommt es nicht gut mit dir. Oder irgendwie so mit Druck oder so, überhaupt nicht, sondern einfach in der Freiheit. Also wir sind immer regelmässig in Kirche, wir haben ja immer gebetet. Und das war schon das Fundament gewesen, aber sehr so in der Natürlichkeit drin, wo mir hat gut getan. Ja. Mhm. Ja, genau.
Und dann ist Kirche auch etwas geworden, was euch verbunden hat, in eurer Beziehung.
Ja.
Und ihr habt dann auch geheiratet.
Wir haben auch geheiratet.
Das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen aufgrund von eurem Glauben, oder? Dass es für euch so einen hohen Wert gehabt hat.
Definitiv. Das ist dann ein bisschen zusammengekommen. Also er hat zum Glauben gefunden, hat wie mich erkennt dann, nicht mehr als einfach Kollegin, sondern sie ist an deiner Seite, sie sind ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war auch ein mega krasser Moment für ihn, wo er sich wie hat für Gott entschieden eigentlich, dass er mit ihm auch zu leben verbringen, hat er wie gleichzeitig mehr erkannt drinnen, dass ich wie seine Frau bin.
Mhm. Also hat das 16. Hat die Beziehung eine ganz andere Bedeutung bekommen?
So. Mega. Also vor allem einfach auch für ihn. Weil ich habe immer gesagt, ich will, wenn dann etwas richtig, so etwas ernst, dann schon eben mit 15, ja, ist es für mich klar gewesen, dass ich etwas ernst möchte. Ja, wir haben auch geheiratet mit 20. Ich war 20 und er 21. Für uns war es wie klar, wir wissen, wir wollen zusammenbleiben, wir wollen das Leben miteinander verbringen, wieso müssen wir uns noch irgendein Hintertürchen offen lassen. Mhm. Also mein Mann sagt immer, Pesco sagt immer so ein Hintertürchen offen lassen. Ja, haben wir wie nicht mehr gebraucht oder nicht mehr wollen. Und
mit was für so Träumen und so Vorstellungen bist du in die Ehe gestartet?
Ich glaube nicht mit mega grossen Erwartungen grundsätzlich, aber schon so ein bisschen das Klassische, so das ja, Familie gründen, mal zusammen Familie haben. Für uns war eigentlich immer klar, dass wir gerne mal Kinder haben. Echt so klassisch eigentlich. Ich glaube, ich bin ein bisschen blauäugig auch. Oder ja, ich habe mir so einfach ein klassisches, unbeschwertes Leben gewünscht, wo wir zusammen können. Und Reisen war auch immer so ein bisschen eigentlich in unserem Hinterkopf, dass wir gerne ein bisschen die Welt zusammen erkunden wollen. Ja.
Es ist dann ein bisschen anders gekommen, oder? Es ist dann vieles nicht möglich geworden, was du vielleicht auch unbewusst erwartet hast. Dein Mann hat eine Hirnblutung gehabt, eine erste oder eine zweite, je nachdem. Wie man es anschaut, also er hat schon vor eurer Ehe eine gehabt, aber für euch im gemeinsamen Weg so die erste Hirnblutung, die du wirklich auch miterlebt hast an seiner Seite. Kannst du uns dort mitnehmen? Was ist dort genau passiert?
Ja, das ist wirklich, also es ist schon krass, wie sich das Leben kann verändern vom einen Moment auf den anderen. Und so drastisch, dass, also es ist wahnsinnig. Es ist wie ein Telefon gewesen. Ich weiss noch, es war eine Freundin bei mir daheim gewesen. Und dann kommt das Telefon, ja, Pesco liegt im Spital, er hatte eine Hirnblutung gehabt. Und das war im August 2013 gewesen. Also eigentlich zwei Jahre, nachdem wir geheiratet haben. Und es ist so alles, also zuerst mal, ich habe es ja gar nicht gecheckt, ja, was heisst das, ja, wie geht es ihm, was ist jetzt genau wirklich passiert? Und es ist wirklich wie alles in dem Moment zusammengebrochen und zu wissen, das Leben ist so nicht in meinen Händen. Es ist so wie, es kann einfach alles passieren, wir haben es nicht im Griff. Ich habe mich dann häufig mal so wie irgendwie so ein Dogeli gefühlt hier auf dieser Welt, wo man einfach ein bisschen umschieben kann, und es wird ein bisschen gemacht. Oder ja, es ist einfach, es passiert einfach, oder? So Zeug, das ist ja einfach höhere Gewalt. Es ist wie, ja. Und es war ja schlussendlich eigentlich erst der Anfang gewesen. Aber für mich ist eine Welt zusammengebrochen, und ich habe nicht gewusst, hey, wie geht es jetzt weiter?
Also du hast das Telefon bekommen, Pascal ist mit dem Spital, Hirnblutung, du bist wahrscheinlich sofort ins Spital, oder?
Ja, genau.
Und hast nicht gewusst, was dich erwartet?
Ja.
Und nachher, was hast du dir vorgefunden für eine Situation?
Zum guten Glück ist es ihm recht schnell wieder gut gegangen. Also wirklich so die erste Hirnblutung, die wir gemeinsam erlebt haben, ist, er hat sich schnell wieder erholt gehabt. Er hat wirklich alles noch bewegen. Mhm. Er hat auch noch normal reden. Eigentlich alles ist wie, er ist auch nicht irgendein künstliches Koma verlegt worden oder so. Also es ist wirklich so eine Schnellstreife gewesen. Oder, ja,
wie hat man das gemerkt, weißt du? Also was ist denn, ist im Arbeiten passiert?
Oder nein,
wie?
Er ist nach dem Arbeiten, eigentlich hat er noch Bandprobe gehabt. Und er ist nach dem Arbeiten, wir gehen davon aus, oder? Er ist allein unterwegs. Es ist jetzt natürlich so schwierig, das noch zusammenzubringen. Er ist auf einem Mühli zusammengelesen worden oder aufgefunden worden. Also ist ihm auch nicht gut gegangen. Und er war unterwegs gewesen, wahrscheinlich für den Bandraum. Und die Ambulanz sei scheinbar davon ausgegangen, als erstes er hatte irgendwie vielleicht ein Drogenproblem, wo er noch Medis bei sich hatte, wo er dann, also er hatte Schmerzen gehabt bei den Schultern. Und dann hat er auch das Gefühl gehabt, er hatte auch irgendwie Medimissbrauch gehabt, oder weiss auch nicht. Und er war halt, so lallend gewesen, oder? Einfach, bis sie dann gemerkt haben, dass er eine Hirnblutung hat. Aber es ist so wie, ich bin nicht dabei gewesen, also es ist wie echt das, was ich dann so mitbekommen habe. Zusammengelesen auf einem Mäuerli. Das war so das.
Lallend, ein bisschen desorientiert.
Ja, genau.
Okay. Und dann ist er zurück in den Alltag, oder ihr seid zurück in den Alltag, ist eigentlich alles wieder gegangen, so wie vorher. Und wir ahnen es schon, wir haben schon geredet von der ersten Hirnblutung, es hat dann eine zweite gegeben.
Ja.
Wann ist das dann?
Die war wirklich kurz darauf runter, etwa einen Monat, anderthalb später. Also sie waren mega nahe aufeinander, die Hirnblutungen. Gekoppelt mit einem epileptischen Anfall. Also man hat nie genau gewusst, ist jetzt der Epi, also der Anfall, ist jetzt das Auslöser gewesen für die Hirnblutung oder umgekehrt die Hirnblutung für den Epi-Anfall. Aber es hat einfach viel mehr zerstört im Hirn bei der zweiten Blutung, dass es so epileptischen Anfall ausgelöst hat, sehr schweren. Und seitdem hat er auch mit Epilepsie zu kämpfen. Ja.
Bist du denn dabei gewesen?
Ich war nicht dabei gewesen. Ich war vorher noch beim Zahnarzt gewesen. Habe wieder das Telefon bekommen, bin gleich her und ich habe so halb, er war dann so am Ausklingen gewesen, der Epi-Anfall. Also ich bin dann einfach gleich her und er hat dann eigentlich, ich habe ihn aber nur ganz kurz gesehen, weil die haben dann auch gesagt, ja, es geht ihm mega schlecht und dann sind sie wieder drin zu über da. Also ich habe ihn nur ganz kurz gesehen, ja. Ist ja auch besser, wenn man ihn dann nicht so in schlimmstem Zustand.
Es ist, glaube ich, recht ein schlimmer Anblick, oder?
Es ist sehr schlimm. Ja, ich bin dann immer wieder, also was dann ist, ja, ein paar Tage, ich bin jeden Tag zu ihm. Also ich habe bügelt nebendran voll, ich war in der Ausbildung zur Sozialpädagogin nebendran. Also eigentlich eine absolut gestörte Situation. Und ich bin jeden Tag zu ihm gegangen und es ist, ich bin glaube ich auch ein bisschen mit falschen Erwartungen gegangen, weil es ist ihm so schlecht gegangen. Also,
was heisst, es ist mir schlecht gegangen?
Er war voll schleuch gewesen. Also, sie haben ihm eine Schand in ihm gelegt gehabt. Das ist so ein Druckventil inwendig, wo sie haben müssen legen, dass der Hirndruck sich mäßigt.
Also, so ein Schläuchchen im Hirn, oder?
Ja, und zuerst ist es von aussen wie gemacht gewesen. Also, man hat das alles gesehen. Er hat nicht mehr wirklich richtig reden am Anfang. Er ist sehr desorientiert. Jetzt die Zeit lang hat er irgendwie Französisch geredet und er hasst Französisch. Es ist noch so irgendwie die Ironie drin. Oder er hasst Französisch, aber er hat dann manchmal auf Französisch einfach und wirres Zeug hat er erzählt. Und völlig, also ganz, ganz komisch ist das gewesen, ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Das Kommen und das Sehen? Das ist ein ganz anderer Mensch, oder?
Es ist ein ganz anderer Mensch. Ich glaube, es hat mich schon ein bisschen zerstört inwendig. Also, ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr jeden Tag gehen, weil jeden Tag das, oder in meiner Mittagspause und dann wieder weiterbügeln. Es ist so wie, ich habe es wie nicht mehr geschafft. Ich habe gemerkt, irgendwann, ich habe das Wochen gemacht, jeden Tag. Und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mich mehr zur Soul, als dass es hilft für uns beide. Und habe mich dann ein bisschen mehr anfangen zu distanzieren, dass ich dann nicht mehr jeden Tag gegangen bin. Einfach, um mich auch ein bisschen schützen.
Ja. Das heisst, er ist längere Zeit dort, wirklich mehrere Wochen und Monate?
Er ist längere Zeit gewesen, es waren Monate gewesen. Also im Anna Seiler kann man dann auch nicht mehr ewig sein. Also die tun dich dann weiter irgendwie eine Langzeitreha und dann ist er auf die Schule gekommen. Dort war er ja, fast ein halbes Jahr in der Schule.
Oh wow.
Ja, genau. Und er hat er aber auch dort, oder? Er hat wieder gelernt laufen. Dort hat er schon definitiv Lähmungserscheinungen gehabt. Er hat auch nicht mehr richtig Gitarre spielen können. Er hat noch ein bisschen die Finger bewegen können, aber nicht mehr gross. Mhm. Nicht mehr gross. Er hat gemerkt, er kann die Seiten nicht mehr richtig drücken von der Gitarre. Und das war für ihn natürlich auch pure Zerstörung gewesen. Und das war seine Leidenschaft gewesen, oder? Das Musik und, ja.
Wie ist es dir gegangen denn? Also, du tönst recht abgeklärt, so ein bisschen, weißt du? Also, natürlich hast du gesagt, das hätte dich innerlich zerstört, aber.
Ja, ich glaube, irgendwie nach irgendwie so langer Zeit. He. Es ist sicher viel Selbstschutz. Also, ich habe auch gemerkt, in dem Ganzen innen, mir ist es eigentlich immer gut gegangen. Und ich habe mich immer auch gedreht gefühlt. Es ist noch so wirr tönt irgendwie. Und noch so unlogisch in diesem Schlimmen innen. Ich hatte eigentlich die Heiraten gehabt, oder? Wir waren erst 2 Jahre verheiratet gewesen, und dann ist das Schlimme passiert. Und
du warst 22 gewesen, in der Ausbildung gewesen, oder ist das schon?
Ah, Mensch.
Das ist viel.
Es ist unglaublich viel und es ist fast ein bisschen, es ist wirklich fast ein bisschen viel verlangt, weil du bist ja nicht Ehefrau. Das ist ein Vorteil in so einer Situation, wenn es deinem Mann oder deiner Frau einfach, wenn du ja, früher bist, schlecht geht, dann wirst du immer beizogen. Mhm. Aber du musst auch entscheiden. So wie du sagst, ich war 22 gewesen. Das ist eigentlich absurd. Oder ich musste entscheiden, ob sie irgendwie eine Sondennahrung bei meinem Mann ausprobieren und testen. Dafür ist er irgendwie, also er ist nie fest gewesen, er war immer Mägerlimuck gewesen. Und er hat noch mehr abgenommen. Er sollte irgendetwas testen und untersuchen oder Unispital. Und dann musste ich so entscheiden. Oder? Das ist schon noch verheerend.
Mhm.
Und ja, zur nächsten Blutung kommen wir ja dann noch. Dort musste ich noch anders entscheiden. Also es war sehr tough gewesen. Und
was hat er geholfen, weißt du, in diesem Innen? Ich dachte, eben, du bist wie gedreht.
Ich bin mega gedreht.
Von was bist du so gedreht gewesen?
Also, wir haben schon gehabt, ich bin im Glauben aufgewachsen. Ich habe das von Anfang an wie mitbekommen, dass wir zu Jesus gebetet haben und ihm auch so herlegen konnten. Eigentlich wie zu einem Freund haben wir immer gebetet. Und das ist, wie auch jetzt natürlich in dieser schlimmen Situation, ist das wie mein Halt gewesen. Und über so einen Punkt kam ich gesagt, hey Jesus, du musst schauen, ich muss loslassen, weil sonst lande ich in der Klinik. Wenn ich nicht irgendwie das kann wie anders handeln, dann macht das mir psychisch so kaputt. Und ich habe wie gemerkt, dass, also ja, ich bin echt der Überzeugung, dass gute Gebete einfach so eine riesige Wirkung haben. Und ich habe immer gut können schlafen, zum Beispiel. Immer. In jedem, also wirklich, was im Horror gegangen ist und er ums Leben gekämpft hat, ich bin immer, ja, und der Schlaf ist ja so etwas Relevantes, ich bin immer gedreht worden. Und auch von meiner Familie, also von meinen Eltern, von meinem Bruder, von meinen Freundinnen, ich bin, ja, von der Schwiegermutter ist auch immer da gewesen, ich bin so gedreht worden, ging einfach. Für mich war es klar gewesen, ich muss loslassen. Also, irgendwann ist es so viel geworden von Last her, ich habe wie nicht mehr das können tragen. Ich habe gemerkt, dass es zerdrückt mich. Ich muss es wie jemandem können abgeben. Es war klar, dass ich wie Gott sage, hey, du musst schauen. Ich kann nicht immer überall dort sein. Ich kann nicht immer beim Pesco sein und irgendwie ja, zu ihm schauen. Er ist ja in guten Händen. Er ist ja im Spital, er ist bei Ärzten. Und, ja, oder noch ein bisschen später. Ich habe noch im Gefängnis gearbeitet. Da hatte ich 13 Stunden oder so. Ich wusste, hey, Pesco hat vielleicht gestern einen epileptischen Anfall gehabt. Und ich habe jetzt 13 Stunden und fahre irgendwie fast eine Stunde, bis ich dort bin, beim Arbeitsort. Und ich wusste, hey, Gott, du musst schauen. Ich gebe dir alles her, du musst tragen, du musst schauen, du musst die Verantwortung übernehmen, weil ich schaffe es nicht und ich kann es nicht. Und das ist nach einem schwierigen Schritt, es ist herausfordernd und schmerzhaft. Vielleicht tun es fast ein bisschen einfach. Es ist sehr schmerzhaft und es ist mit sehr viel Kampf innerlich verbunden.
Also loslassen, was es für einen Verlauf nimmt oder was jetzt du dazu kannst beitragen.
Alles.
Oder jetzt so wirklich aus dieser Verantwortung rausnehmen. Ja. So.
Weil irgendwann habe ich wie gemerkt, es ist so viel Schlimmes passiert. Ich habe es nicht in den Händen.
Mhm.
Ich kann nichts beeinflussen. Ich habe, eben, es ist ein Telefon gekommen und es ist seit das erste Telefon ist gekommen, so viel einfach auch Schlimmes und Schreckliches passiert. Und so wie zu merken, ich bin eigentlich total dem Ganzen lahmgelegt, eigentlich in diesem System drin. Es passiert einfach mit mir, was soll passieren. Es ist so wie, ich habe es nicht im Griff. Und aus dem raus, so wie Gott, du musst schauen. Jetzt musst du schauen.
Aber weißt du, hat es denn nicht auch eine Frust ausgelöst und eine Wut auf Gott? Weißt du, wenn du sagst, Glaube ist für dich immer wichtig gewesen und nachher passieren so viele schlimme Sachen, ist dann nachher nicht auch eine Verzweiflung daran, ob Gott wirklich da ist, ob er wirklich schaut?
Hey, im Fall nicht mega. Nein. Also, ja, sonst kommen wir, aber es hat noch eine dritte gehabt. Und dann, dann bin ich in ein Loch reingefallen, also in ein Zweifeln rein und habe sehr den Glauben hinterfragt.
Ja, gehen wir doch in die dritte Hirnblutung, oder?
Ja, ja.
Wie viel Abstand hatte die dritte vor der zweiten gehabt?
Genau, also es war knapp ein Jahr Abstand. Also Pascal ist dann heimgekommen wieder, nach Zug, etwa ein halbes Jahr, also nach Zug. Und er ist er 2-3 Monate heim.
Oh,
nicht lang.
Hä?
Nicht
also
lang.
Mega und wir haben, Zeit.
Wir haben halt wie gewusst, die Gefäßmissbildung, die ist noch in seinem Hirn. Die Bombe, die Zeitbombe, die ist noch da.
Aha, also er hat eine Gefäßmissbildung im Hirn, wo man wirklich hätte erwarten können, dass es dann nochmal.
Ja, wir hätten ein bisschen damit rechnen eigentlich.
Okay.
Die hätte man nie können entfernen. Ja, das ist sehr heavy. Also mit dieser Ungewissheit zu leben, das ist wirklich eigentlich das Schlimmste. So, dass du musst eigentlich wieder mitrechnen und gleich willst du auch nicht damit rechnen. Ja, ja. Und wir sind immer auch ein bisschen blöd. Ja, wir sind sehr humorvolle Leute und denken, hey, Schlimmes auch verarbeitet durch Humor.
Mhm.
Und wir haben immer gesagt, ja, so noch eine überlebst du im Fall nicht. He. Ja, ein bisschen doof geschnurrt.
Mhm.
Ja, wir sind 22. Sorry, wir können immer noch so machen. Ja,
Humor hilft ja auch schon.
Humor hilft sehr. Sehr. Auch Pascal, immer.
Mhm.
Immer. Kann auch ein bisschen gefährlich sein, aber es hilft
auch. Genau. Aber nach 2-3 Monaten, als er wieder daheim war, hat es nochmal eine Hirnblutung gegeben, eine dritte. Und die hast du wirklich mitbekommen?
Nein, auch nicht. Und auch dort war ich geschützt. Hundertprozentig bin ich davon überzeugt, das war immer so, dass ich das nie 1-1 mitbekommen habe. Das ist auch so meine Überzeugung, dort bin ich geschützt. Ich weiß nicht, wie ich hätte können. Also ja, ich war echt geschützt. Nein, wir haben dann in einer Ehewege gelebt. Und ich bin dann mit einer Freundin eins ziehen, also zuerst gegessen. Und dann habe ich Pascal so wie Spaghetti bei bekommen. Hat es dann meint der Mitbewohner gesagt, der von Hanne in die Insel. Und dann habe ich wie vom Mitbewohner eigentlich dann Bescheid bekommen, dass er noch eine Hirnblutung hatte und das ganz schlimm, also das ganz schlimm ausgesehen. Das ist eigentlich jede, ist schlimm, also es ging schlimmer geworden, ja. Mhm. Und ich kann mich noch mega gut erinnern, ich habe dann ein Telefon bekommen an diesem Abend. Gell, wenn du schon, jetzt ist die dritte gekommen, du hast schon viel erlebt mit Ärzten, mit Spital, mit Entscheiden, Treffen, mit, hast auch schon viel gelernt. Herstehen, kämpfen, klar sein, was willst du nicht und so weiter. Du lernst ja auch mega viel drin, ist ja wahnsinnig. Dann habe ich ein Telefon bekommen von einer. Ich will mich noch erinnern, wie es gestern war. Frau Gerd, euer Mann geht sehr schlecht, er hat noch eine Hirnblutung gehabt. Es ist sehr kritisch. Kommt sofort daher und entscheidet, sollen wir operieren oder sollen wir noch warten und vielleicht einfach für ewig Pflegefall? Was sollen wir machen, Frau Gerd?
Hat sie am Telefon?
Am Telefon? Ich dann 23? Nein, sorry, das ist doch einfach gepickt. Das ist doch absurd. Ich habe das mega nicht professionell gefunden von dieser. Ich weiß nicht, ob man das so macht, wenn es so um Leben und um Tod geht.
Und du hockst mit einer Freundin im Restaurant?
Im Starbucks. Oder? Ich weiss es noch, im Starbucks bin ich gehockt. Ich habe das Telefon bekommen. Zum Glück ist das erst passiert mit der dritten Blutung, weil ich hatte dann, staune immer noch, ich habe dann deren gesagt, weißt du was, ich komme jetzt nicht ins Spital. Ich warte auf meine Brüder und meine Schwäger, bis die bei mir sind und wir kommen dann gemeinsam ins Spital. Machen dir, was dir für richtig findet. Ich komme jetzt nicht.
Okay, und warum? Warum?
Also das habe ich so gesagt.
Du hast wie gespürt, du brauchst die Unterstützung vom Brüder vor.
Ja, ja. Das habe ich gewusst und ich habe wie auch gewusst, die werden die lebensrettenden Notmassnahmen ergreifen. Das ist Pflicht für die Ärzte, dass die dann so handeln, eigentlich. Ja, oder für einen Patienten, oder? Und ich habe gewusst, also das ist eine riesen Frage, der werde ich nie gerecht. Ich kann die nie einfach so beantworten. Wollte ich auch gar nicht, das alles übernehmen, dass dann alles auf meinen Schultern tragen müssen. Ich habe jetzt so entschieden. Und die war, glaube ich, ein bisschen perplex, dass ich so reagiert habe. Aber ich bin immer noch so dankbar, dass ich so reagieren konnte. Also einfach so klar und sagen, nein, ich komme nachher. Aber. Und dann, ich habe es wirklich genau so gemacht, als ich dann im Spital dann bin, eingetrudelt mit meinem Bruder und seiner Schwägerin, sie waren dann schon am Operieren gewesen. Also sie mussten Schädeldeckel rausnehmen und wirklich komplett den Hirndruck ausgleichen, weil sie schwer gestorben drauf. Ja, genau.
Er war in einem sehr kritischen Zustand. Die Operation, die ist gelungen, oder? Und nach der Operation, was waren da die Aussichten, die sie dir gesagt haben?
Ja, die Operation ist in dem Sinn gelungen, dass sie den Druck wie minimieren konnte. Aber es ist immer noch sehr, also ist alles immer noch sehr an einem seidenen Fädel gehangen. Ja, also zuerst mal ich schon nur, wie er ausgesehen hat, das war wirklich ein Schock gewesen. Er hat noch nie so schlecht ausgesehen. Er war schon schwerst behindert gewesen. Also er hat lange nicht können reden. Ich kann mich erinnern, er war schon ewig, also er war ewig im künstlichen Koma gewesen. Ja, habe ich mir, dann ist er wach, dort habe ich können trinken, nichts. Habe ich mir auf so ein Wattebäuschen können Cola drauf spritzen und er hat ein bisschen können drauf wie so, also ja, ich kann mich noch so an Sachen erinnern. Aber es ist ihm lang sehr, sehr schlecht gegangen. Er hat sich auch nicht bewegen können. Er hat nicht gewusst, dass wird alles wieder kommen. Und die ganze Zeit war so emotional zermürbend gewesen. Das ist für mich, das ist fast das Krasseste gewesen. Ich bin kaum gewesen, wenn ich einen Tag im Spital war, oder schon nur eine Stunde zehn vielleicht eher. Ich bin fiege fertig gewesen, wie ich vielleicht 3 Tage am Stück gebügelt. Also einfach so die emotionale, totale Überlastung habe ich so vorher und nachher nie erlebt. Also das war wirklich abartig. Das war fast das Schlimmste für mich, das Emotionale.
Und du hast gearbeitet nebendran? In dieser Zeit?
Ich war vielleicht insgesamt 2 Wochen krankgeschrieben. Ich war immer im Bügeln. Ja, ich war immer im Bügeln. Das hat mir eigentlich auch gut getan. Und ich habe in der Stadt gearbeitet, also ich habe in der Bernerbrocke gearbeitet. Und dann Leute geholfen, so in der Arbeitsintegration. Und ich war ja eben noch in der Ausbildung. Und von dem her bin ich auch immer sehr nahe von ihm. Das hat mich sicher auch beruhigt, dass ich, wie wenn etwas wäre, wäre ja mega schnell bei ihm gewesen. Ja.
Mhm.
Ja. Aber sein Zustand war wirklich Horror gewesen, lange Zeit, also ein paar Monate. Er hat auch nicht mehr, also ich kann mich auch noch erinnern, er war wirklich schwerst behindert gewesen, dann sind auf ein Bett da, wo sie so haben aufstellen konnten, so wie eine Stehhilfe. Und er konnte nicht mehr für den Kreislauf ankurbeln und haben sie angeordnet am Bett und haben ihn so auf, ja, also wirklich, es sind einfach Horrorsachen, das Sabbern, also wirklich wie von einem Schwerstbehinderten.
Mhm.
Er hat sich auch immer überall gekratzt und so, also es ist einfach überhaupt gar nicht mehr attraktiv gewesen, Anni, wenn man so will, oder?
Es war schon nicht der Mann gewesen, oder?
Nein, es war schon nicht mein Mann gewesen.
Aber es ist langsam zurückgekommen, also was hat er wieder aufnehmen?
Ja, sehr, sehr langsam. Also vielleicht noch, gibt es noch zu erwähnen, er ist dann etwa einen Monat nach dieser Hirnblutung ist er dann wirklich operiert worden. Der hat dann gesagt, es hat irgendeinen Bereich im Hirn gegeben, so eine Luftblase, jetzt können wir die Gefäßmissbildung entfernen. Es waren wirklich so ein paar Tage und das war für uns ein absolutes Wunder gewesen. Bin ich auch überzeugt, dass Gott das hat geschehen, dass das hat können passieren konnte, dass man die Zeitbombe hat können entfernen. Das hat man dann können operieren in einer 4-5-stündigen Operation. Und seitdem ist die Gefäßmissbildung wirklich draussen. Aber man hat einfach gewusst, er muss noch einmal neu lernen laufen. Eigentlich haben wir uns schon müssen überlegen wegen einem Elektrorollstuhl. Also wir haben ein Prospekt bekommen wegen einem Elektrorollstuhl. Er hat besser gesagt, nein, das mache ich nicht mit.
Und das hat er aber schon so Sachen können sagen und
mitdenken. Das war noch ein bisschen später. Ja.
Okay.
Ja, genau. Ja, aber es ist dann um eine Langzeitreha gegangen. Also, er hat, wir haben uns am Schluss für Wallenstadt entschieden. Das ist St. Gallischen, also da recht Ostschweiz aussen. Und er war insgesamt etwa 3,5 Jahre nicht daheim gewesen.
3,5 Jahre?
Ja, ja.
Und du hast ihn was am Wochenende besucht?
Ich bin jedes zweite Wochenende etwa bin ich gegangen. Weil, ja, es ist halt auch mit den Diensten, wie ich dort gearbeitet habe. So, habe ich dann geschaut und dann konnte ich auch dort übernachten jeweils.
Und das schon loslassen, oder?
Fuss loslassen.
Mhm.
Ich war eigentlich wie ein Single gewesen, in dieser Zeit. Nicht mehr wirklich verheiratet.
Ja, also...
Vom Gefühl.
Ja, also vom Gefühl, wirklich.
Ja, 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 definitiv.
Also, und wenn du her bist zu ihm, weißt du, mit was für Gefühl bist du her?
Ich denke, die Freude hat ging mehr zugenommen, als ich dann auch gesehen habe, dass sie mir besser gegangen vorzu.
Mhm.
Aber eben die Epilepsie war ja auch immer Thema gewesen, und das war Jahre nicht richtig eingestellt gewesen.
Also ich schon mit den Medikamenten?
Mit den Medis, ja, genau.
Also hat er regelmässig epileptische Anfälle gehabt?
Ja, wie? Genau.
Okay.
So richtig schwerwiegende, ein paar wenige. Es ist manchmal auch, es ist sehr unterschiedlich gewesen. So epileptische Anfälle sind ja auch einfach so unterschiedlich. Manchmal also einfach von Erbrechen und Zucken, so manchmal schon einfach nur ein komisches Sein und nicht wissen, ich bricht er jetzt noch richtig aus oder nicht.
Mhm.
Einfach, es war häufig immer so ein bisschen eine Ungewissheit gewesen, ja. Aber ich habe mich schon mehr gefreut und gleich, es ist noch speziell, es ist wie ein näheres Zueinanderkommen, weil man es zusammen erlebt hat. Und gleich ist wie eine Distanz irgendwie reingekommen, weil er war anders gewesen. Ich ja vielleicht irgendwie auch durch das Ganze. Es ist noch schwierig, es ist irgendwie ein bisschen beides. Es ist irgendwie ein näher zusammengekommen, weil man so viel zusammen durchgelebt hat, oder als ich ihn auch bei besuchen und gleich so ein bisschen, oh, das ist jetzt mein Mann,
mhm.
Er redet anders, irgendwie der Humor ist anders, früher haben wir doch aber mehr zusammen gelacht. Jetzt muss ich ihn im Rollstuhl umwegeln, wir können ja gar nicht mehr so Ausflüge zusammen machen, wie sieht jetzt unser Leben aus?
Mhm.
Also,
und ist mal, ja. Also ist mal, ist es für dich mal das Thema gewesen, ihn zu verlassen, aus dieser Situation zu flüchten quasi?
Ich habe mir überlegt zu gehen und zwar war das im Herbst 2018. Also Pascal war dann ein Zeitchen daheim. Wir haben einigermaßen so ein bisschen Alltag irgendwie probiert. Ja, so sehr einfach. Ich bin halt einfach gegen am Arbeiten gewesen, eben dann im Gefängnis. Ja, und es war wie klar gewesen, jetzt muss ich mich dieser Frage stellen, weil sie hat sich mehr aufgedrängt, ging mehr. Und ich gemerkt, ich bin mir das wie auch schuldig. Also ich muss es wie zulassen, weil sonst fliege ich irgendwann in eine riesen Krise. Und dann bin ich im 2018, im Herbst, bin ich ausgezogen für 3 Wochen. Ich konnte dann bei Freunden in eine Wohnung, können, wo gerade in die Ferien sind. Und haben mir mit dem wirklich gestellt. Und,
also hast du wirklich die Frage gestellt, gar nicht oder
ja,
bleibe ich?
Ja, wir haben eigentlich schon miteinander geredet, dass wir uns trennen. Wir haben eigentlich schon konkret geredet, hey, in was für ein Heim würdest du gehen? Oder in ein betreutes Wohnen? Würde das länger? Was brauchst du eigentlich für Unterstützung? Wie würden wir das machen? Also wir haben sehr konkret schon darüber geredet. Und gleich war ja das Ganze sehr schmerzhaft gewesen, auch über das so zu reden.
Mhm.
Eigentlich in der Zeit, als ich ausgezogen bin, habe ich also Studioplatz habe ich gesucht, wo ich vielleicht am Wochenende bei dir mal hergehen konnte, also einfach ein bisschen Distanz habe vom Gesamten. Und es hat echt nicht geklappt. Also es war so spannend gewesen. Mehr etwa 4-mal habe ich mit dieser Frau abmachen, um mal das Studio anschauen. Und es ist immer etwas dazwischen gekommen. Wirklich nicht so, ich bin krank, ich kann nicht, sondern es ist immer irgendwie, die haben jetzt mal vergessen. Also wirklich etwa 4-mal haben wir abgemacht, bis ich gecheckt habe, es wäre nicht gut. Es wäre nicht gut, wir würden uns noch mehr wie auseinanderleben. Mhm. Dann war für mich wie klar gewesen, gut, ich gehe wieder heim. Dann ist es mir langsam besser gegangen, wir haben uns entschieden, einen Ehekurs zu machen. Und haben dann wirklich gesagt, Gott, du musst schauen zu unserer Ehe. Wir schaffen es nicht mehr. Wir sind so überfordert von all dem. Und jetzt wieder das Zusammenleben nach irgendwie 3,5 Jahren ist ja einfach absolut crazy.
Und er war ja nicht mehr der gleiche, oder? Also, wie ist der, also weißt du, was hat er noch für Behinderungen körperlich? Oder auch, erkennst du eben deinen Mann noch oder wieder in ihm?
Ich weiß ehrlich gesagt schon fast gar nicht mehr, wer er war vorher. Es ist wirklich so. Es ist genau, glaube ich, das irgendwie auch der Schutz. Also die Hirne funktioniert ja auch sehr, um uns zu schützen. Und wir tun auch sehr viel vergessen, was nicht so wichtig ist, wenn wir gerade so in Krisen sind. Da ist einfach das im Vordergrund und der Rest tut es aussiebeln. Aus Schutz, oder? Das ist eigentlich gut gemacht.
Ja, also und eigentlich ist es so logisch. Ich meine, egal, ob man jetzt so solche krasse Teufel oder höchst zusammen erlebt, man verändert sich ja sowieso.
Genau.
Und man denkt dann nicht immer an das zurück, was vorher war, sondern es ist dann jetzt eben diese Situation heute. Oder?
Ja, genau, total. Also der linke Arm ist gelähmt.
Mhm.
Sein Humor, wie schon gesagt, ich habe manchmal heute noch ein bisschen Mühe mit seinem Humor. Er findet Sachen lustig, die ich nicht so lustig finde. Und dann kam ich so, Schatz, haha. Ja, es ist manchmal einfach ein bisschen, er hat wirklich anderen Humor entwickelt, wo ich mich schon ein bisschen damit anfreunden musste. Und manchmal schon ein bisschen geschämt habe, je nachdem, wenn wir so in Gruppen waren. Und so gefunden, Schatz, jetzt sind wir nicht so. Also, ja. einfach manchmal so ein bisschen peinliche Momente.
Mhm.
Er hat also sehr grosse Einschränkung, ist das ganze Gedächtnis, die Vergesslichkeit. Also ich muss meinen Tag x-mal wiederholen und Sachen wieder sagen. Und es braucht sehr so eine Struktur. Also er hat es bei sich das Ämtchen, dass er die Küche macht. Ja, es braucht einfach so wie klare Aufträge und nicht zu viel auf einmal. Und am besten tut man es aufschreiben oder verbildlichen, immer wieder daran erinnern.
Mhm.
Das ganze logische Denken, also wenn ich irgendetwas erzähle von Schatz, ich hatte doch gestern gesagt, noch wegen diesen Kettchen. Ja, oder ich habe manchmal schon so Sachen, wo ich dann mit ihm frage, wie findest du jetzt das mit diesen Steinen oder findest du es doof oder weißt du noch, oder mit dem Knüppel, irgendwie geht mir das nicht, kannst du mir irgendwie helfen? Das ist manchmal schon zu viel nachher.
Mhm.
Also, oder mit meinem Logo, das haben wir ein bisschen mit meinem Mann-Designer zusammen. Das ist manchmal wie zu komplex nachher. Diese Diskussionen gehen wie in ein Komplex, wo man noch irgendwie auf Informationen von, weißt du noch denn und hier und da haben wir doch das besprochen und wie siehst du jetzt so? Das ist manchmal zu komplex. Also ich merke so wie, es müssen eher einfache Gespräche sein und geht im Hier und im Jetzt. Es ist schwierig, wenn ich sage, weißt du noch gestern oder so. Sehr schwierig. Oder auch noch, weißt du noch vor 20 Minuten. Also es ist mehr einfach so, das im Hier und im Jetzt leben.
Mhm.
Ja.
Und er hat dann eben den Ehekurs gemacht.
Mhm.
Und er hat mir geholfen, dort in dieser neuen Situation wieder zueinander zu finden.
Der hat uns geholfen. Für uns war das so ein bisschen die letzte Möglichkeit gewesen. Also wir haben wirklich immer wieder gebetet und wir haben dann noch gebetet und gesagt, hey Gott, wir geben dir her. Wir haben dann bei unserer Heirat, haben wir gesehen, bei unserer Hochzeit, hey ja, mit Gottes Hilfe.
Mhm.
Wir schaffen es eh nicht allein. Ob wir jetzt irgendwie schwer sind oder nicht, einfach ja, mit Gottes Hilfe. Und für uns war klar, Gott, jetzt musst du helfen. Du musst unsere Ehe retten. Wir tun unser Mögliches, unser Bestmögliches. Wir geben alles. Noch einmal, das letzte Mal, weil wir haben nämlich keine Kraft mehr. Wir mögen nicht mehr. Und Gott hat uns wirklich gezeigt, wie emotionale Nähe wieder sein kann. Zusammen darüber reden, über Sachen herausfordernd, zusammen beten. Und wir haben wirklich lange wieder im Emotionalen dürfen finden. Ja.
Hey, und du hast am Anfang uns das Kettchen gezeigt, wo du jetzt am Arm drehst und hast gesagt, das steht für eure Familie. Das heisst, ihr habt Familie gegründet, ihr habt Kinder, ja. Zwei Kinder.
Ja, ja, das berührt mich jetzt selber. Ja. Es ist, ist grossartig, was aus einem Zerbruch gleich kann stehen. Und also wir haben Gott wirklich alles hergegeben. Wir haben auf Zettel geschrieben, dass alles in einem See versenkt, auch unsere Familienträume und Wünsche. Und ja, die Familie war dann halt noch nie gewesen. Und das hat mir weh da im Herz, so zu wissen, wir werden auch nie eine Familie gründen können, weil es lange so kritisch hat ausgesehen. Und meine Mom läutet da, ich weiss noch, so ohne Zusammenhang. Ach, irgendwie würde uns da jetzt freuen, wenn ihr Kinder hättet. Und ich so, Mom, ist irgendetwas passiert, oder? Was läuft? Hände cool. Und dann, das war so wie das Freibillet für mich. Oder so wie, ja, wie gewusst, jetzt bin ich frei in dem innen.
Also, ja, ist es auch ein Zuspruch gewesen, wir würden ja. Die unterstützen.
Ja.
Und
ja.
Mit
in all dem innen, ja. Mm. Völlig. Und dann, ab dann ist es losgegangen. Wir haben noch Abklärungen gemacht. Ist es genetisch irgendein Problem? Und der hat eigentlich auch gesagt, nein, also nicht mehr als bei anderen. Das ist jetzt nichts, was sich irgendwie durchzieht oder so.
Mhm.
Und dann haben wir noch die Spermien untersuchen von Pesco, wo er ja über 20 Medis nimmt. Und das war einfach alles gesund gewesen. Es ist einfach alles, es ist wirklich alles einfach Tür um Tür auf, wirklich. Dann haben wir die Pillen abgesetzt und etwa ein halbes Jahr später bin ich dann schwanger geworden. Mit dem Johann. Ja, der ist jetzt 4,5, schon im Kind. Ein grosser Bübel.
Wow.
Ja. Und 2 Jahre später ist dann noch der René angekommen.
Mhm.
Einfach mega gesegnet. Und jetzt sind wir Family und haben eigentlich recht stabilen Alltag.
Mhm.
Aber es passiert auch immer wieder etwas bei uns. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, es passiert immer ein bisschen wieder etwas.
Mhm.
Ja.
Und wie geht es dir heute? Also du hast mir gesagt, es ist ja viel Verantwortung, die einfach auf dir liegt. Oder einfach, weil, weil die Mann nicht gleich mittragen kann und mithaben wie du. Und gleich findest du drin irgendwie Hoffnung oder Kraft. Was gibt dir denn Hoffnung und Kraft?
Also dann in dieser Ausziehung, als ich 3 Wochen ausgezogen bin, habe ich für mich so wie erkannt, oder vielleicht verstanden oder gespürt, es ist nicht nur, ich bin einfach die Frau vom Pesco, es ist auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, es ist meine Berufung. Es ist nicht einfach, ich bin seine Frau, sondern es ist ja noch so viel mehr drinnen. Es sind ganze lebensverändernde Prozesse drinnen, oder? Und sich dem freiwillig hergeben, ist eigentlich noch wahnsinnig. Ich könnte ja gut sagen, hey, ich gehe jetzt einfach, es wäre ja vielleicht viel einfacher. Und gleich so zu wissen, das ist Gottes Plan für mein Leben, seine Frau zu sein.
Mhm.
Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bürokratisch schon fast, ich weiss nicht, formell. Da ist natürlich auch viel Liebe im Spiel, sonst würde ich das nicht machen. Also, ja. Ich merke auch gerade durch das Perlenart, habe ich sehr, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Gott gibt mir ein bisschen etwas zurück. Ich habe ja sehr viel von mir auch aufgegeben. Ich war Jahre nicht im Zentrum oder gestanden. Jahre Sachen, die ich wollte, nicht gemacht oder lass stehen.
Aber auch
aufgrund von dieser Situation.
Und eben auch das Risiko gegangen, dass gewisse Träume nie werden erfüllt
werden. Richtig, gehen, oder? Ja, genau. Und ich habe wirklich das Gefühl, wegen dem habe ich so eine Leidenschaft, die so brennt für das Perlenart. Das ist so wie, es ist einfach nur mein Sitzen. Und ich merke, dass ich unsere Geschichte mit dem Schmuck zusammen und was Gott einfach drinnen noch bewirkt hat, so kann weitergehen und andere kann ermutigen und Hoffnung geben. Und ich merke, das ist jetzt so etwas seit 2,5 Jahren, was ich mache, wo sehr erfüllend ist. Auch für mich ist wirklich einfach etwas für mich mal.
Und das tut dir den Blick einfach auf das Schöne richten, oder? Ja. Aus dieser Geschichte.
Ja, ja.
Ja, merci viel, viel mal, dass du die Geschichte erzählt hast und dass du die Kette machst, an deinen Träumen festhaltest und auch anderen die Hoffnung um den Arm wickelst, quasi, dass ihre Träume erfüllt könnten gehen.
Ja, ist mir wirklich ein Wunsch, dass viele Leute so Kette tragen können und einfach wirklich, so wie du vorhin gesagt hast, ist es gut, so den Blick wechseln vom Schweren auf ein wunderschönes Kette, das ihm hilft, festzuhalten, so am Guten, am Positiven.
Mhm. Ja. Alles Gute.
Ja, weiterhin. Danke vielmals.
Christine Gertsch hier im Kirchenfenster auf Radio BEO. Wenn du erst gerade eingeschaltet hast und das ganze Gespräch möchtest nachhören oder jemanden möchtest weiterempfehlen, den Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt oder auf unserer Webseite www.kibeo.ch. Übermorgen ist Auffahrt und da haben wir für euch ein besonderes Programm dafür vorbereitet. Von 9 bis 12 am Morgen, am 10 Uhr, hört ihr einen Live-Gottesdienst aus der katholischen Pfarrei Interlaken. Und natürlich gehört auch der nächste Dienstagabend hier auf Radio BEO den Kirchen aus der Region. Am 8 Uhr gibt es die neuesten Nachrichten und Berichte im Kirchenstübli und am 9 Uhr das Kirchenfenster mit einem Bibelgespräch zum Thema «Das Leben aus der Kraft vom Heiligen Geist». Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Adieu miteinander.